ARD.
Hallo zusammen, wir wollen heute über ein gar nicht so einfaches Thema sprechen, das Katrin und mir in den vergangenen Tagen begegnet ist.
Wir haben nämlich beide mit Interesse die Berichterstattung verfolgt über eine neue Suizidpräventionsstrategie vom Bundesgesundheitsministerium. Und da hat Gesundheitsminister Lauterbach Folgendes gesagt.
Wir müssen den Suizid enttabuisieren. Also über Mord wird in Deutschland jeden Tag gesprochen. Aber wir haben also pro Jahr um die 200 Morde. Wir haben 10.000 Suizide.
Ja, und interessanterweise sind wir beide unabhängig voneinander in der Vorbereitung auf diese Sendung an diesem Satz hängen geblieben, den Gesundheitsminister Lauterbach da gesagt hat.
Er will also, dass in der Öffentlichkeit mehr über Suizide geredet wird, heißt also auch vielleicht für uns mehr Berichterstattung über Suizide, Fragezeichen. Denn einer der ersten Grundsätze, die man im Nachrichtengeschäft so lernt, ist ja keine Berichterstattung über Suizide oder zumindest nur mit sehr großer Vorsicht. Und das hat uns also aufmerksam werden lassen. Und deshalb wollen wir heute drüber sprechen in Medien kross und quer, wie über Suizide berichten. Mein Name ist Katrin Aue. Herzlich willkommen.
Und ich bin Florian Mayer. Zum Beispiel steht ja im Pressekodex des Presserats, wo die ethischen Standards für den Journalismus formuliert sind, in der Richtlinie 8.7, Zitat, die Berichterstattung über Selbsttötung gebietet Zurückhaltung. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen, die Veröffentlichung von Fotos und die Schilderung näherer Begleitumstände.
Hintergrund ist der sogenannte Werther-Effekt. Es wurde nämlich in den letzten Jahrzehnten ziemlich gut nachgewiesen, dass wenn über einen Suizid sehr viel berichtet wurde, dann ist ein Nachahmeffekt zu beobachten. Also als zum Beispiel der Fußball-Nationaltorwart Robert Enke sich 2009 selbst getötet hat, da gab es danach deutlich mehr Suizide, als in dem Zeitraum statistisch zu erwarten gewesen wären.
Es gibt also gute Gründe, vorsichtig zu sein mit dieser Berichterstattung. Auf der anderen Seite macht Lauterbachs Aufforderung, mehr über Suizid zu reden, ja aber auch irgendwie Sinn. Wie soll etwas breiter öffentlich diskutiert werden, was aber nur in besonderen Einzelfällen überhaupt im öffentlichen Diskurs auftaucht und bei uns in den Medien dann eben auch nur sehr, sehr selten thematisiert wird?
Deshalb wollen wir gemeinsam drüber nachdenken mit Thomas Niederkotenthaler. Er ist Suizidforscher an der Medizinischen Universität Wien. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Niederkotenthaler, Ihr erster Gedanke, wenn Sie die Forderung von Karl Lauterbach da hören, ist das ein richtiger Impuls oder eher falsch aus Ihrer Sicht?
Naja, das hängt davon ab, wie wir das dann genau interpretieren. Wenn wir den Aufruf von Minister Lauterbach so interpretieren, dass es wichtig wäre, sich des Themas mehr anzunehmen. Und mit Thema meine ich nicht nur den Suizid als suizidale Handlung, sondern Suizidprävention, dann ist das sicherlich ein ganz wichtiger Aufruf. Die Frage ist natürlich dann im Detail, wie das auf eine präventive Art und Weise, also auf eine Art und Weise, die sicher ist, die niemanden gefährdet. Nicht in jeder Hörer- und Leserinnenschaft sind auch Personen, die selbst suizidal sind. Also ohne eine solche Gefährdung, wie man das bewerkstelligt, ist dann die andere Frage.
Okay, dann gehen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja gerade schon erwähnt, es gibt den sogenannten Werther-Effekt. Zumindest hat man davon sehr, sehr viel gehört. Das ist einer der Grundsätze, warum wir in den Medien so defensiv mit Suiziden umgehen. Wie sinnvoll ist es aus Ihrer Sicht, so mit Suiziden umzugehen, wie wir das in der Regel tun in, ich sag mal, seriösen Medien?
Ich glaube, dass es extrem relevant ist bei der Berichterstattung über Suizide. Und Sie haben ja auch eingangs den Fall von Robert Enke 2009 erwähnt, zurückhaltend zu sein, indem man nicht Suizidmethoden diskutiert, indem man nicht so sehr auf den Tod und auf das Sterben durch Suizid fokussiert, sondern auf das Leben der Person. Also es ist hier ein ganz, ganz wichtiger Beitrag von Medien, wenn hier nicht überschießend darüber berichtet wird, wie Menschen sich das Leben nehmen. Und das ist vielleicht auch das Problem bei dem, wie Herr Minister Lauterbach das formuliert hat. Er hat es mit den Morden verglichen. Wenn wir uns die Berichterstattung über Morde ansehen, natürlich wird hier überschießend über das berichtet, was konkret passiert ist, wie es zu dem Mord gekommen ist und wie dann der Mord abgelaufen ist. Wenn das für Suizide gemacht würde, dann wäre hier tatsächlich ein Werther-Effekt zu erwarten, also ganz und gar nicht im Sinn einer neuen Suizidpräventionsstrategie. Wenn es aber gelingt, Suizidalität breiter zu thematisieren, und gerade hier in Wien, aber mittlerweile auch international, haben wir hier über die Jahre Wissen angesammelt, wie das funktionieren kann. Also wenn es gelingt, das Thema breiter aufzugreifen und dabei eben auch darauf einzugehen, wie man Suizidprävention machen kann, wie Menschen mit ihren Suizidgedanken umgehen, wie Angehörige damit umgehen, wenn sie jemanden durch Suizid verlieren, dann kann das eine Form des stärkeren Annehmens und Aufgreifens in den Medien sein, die sehr, sehr wertvoll ist für die Suizidprävention. Wir nennen das den Papageno-Effekt. Und dieser Papageno-Effekt bedeutet, dass ja die Suizide dann sinken, wenn Medien darüber berichten, wie Menschen mit eigener Suizidalität umgehen und wie auch Suizidalität bewältigt werden kann und wie Angehörige mit Verlust durch Suizid umgehen. All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Und wenn wir Lauterbachs Statement so interpretieren, also nicht ganz eng im Sinn auf einer Fokussierung auf suizidale Handlungen, auf Suizidakte, sondern vielmehr auch thematisieren damit, wie Menschen mit Suizidgedanken leben, was sie tun, wie es ihnen geht, wie sie durch das Leben gehen und auch wie Menschen mit Verlust durch Suizid umgehen, dann kann das ein sehr wesentlicher und wichtiger Beitrag sein für die Suizidprävention.
Häufig wird ja gesagt, je genauer die Schilderung des Suizids, also mit Methode, mit Ort und so weiter, desto wahrscheinlicher, dass sich nachher einmal finden. Das deckt sich mit Ihren Erkenntnissen, ja?
Das deckt sich auf jeden Fall und wir wissen natürlich, dass es verschiedene Faktoren sind, die das beeinflussen. Nicht, es ist nicht jeder gleich betroffen von einer Berichterstattung über Suizid. Wenn wir alle in einer stabilen Lebensphase sind, keine Suizidgedanken haben, dann werden wir vielleicht traurig werden, wenn wir einen solchen Bericht hören oder lesen, aber wir werden nicht suizidal werden. Anders ist das und dafür haben wir ja gute Forschungsgrundlagen, wenn man selbst gerade in einer Schwierigkeit drinnen ist und wenn dann eben zum Beispiel eine prominente Person darüber sehr überschießend über die Suizidmethoden berichtet wird und man sich vielleicht mit dieser Person identifizieren kann, dann hat das eben dieses Gefahrenpotenzial. Und es geht genau um diese Dinge, die Sie erwähnen, Frau Aue. Also wird hier über die Suizidmethode gesprochen, die suizidale Handlung, den Ort und dergleichen. Oder wird eben im Gegenteil über Prävention gesprochen, wie Menschen und überall in jeder Community, in jeder Familie sind Menschen, die durch Krisen gehen. Manche beinhalten auch Suizidgedanken und Suizidalität. Wenn also viele Menschen schildern können, wie sie damit umgehen, dann ist das genau der gegenteilige Effekt, der zu erwarten wird. Da werden dann die Suizide eher sinken. Und das ist der sogenannte Papageno-Effekt.
Wenn ich Sie da richtig verstehe, dann ist ja der Pressekodex dann eigentlich schon auf dem richtigen Weg, weil man dann ja im Grunde weggeht von der Anlassberichterstattung, also dem eigentlichen Geschehen rund um den Suizid und dann sagt, okay, wir konzentrieren uns dann eher darauf zu zeigen, was können Auslöser eine Krise sein und wo kann man Hilfe finden und an wen kann man sich wenden?
Das sehe ich genauso. Also der Pressekodex ist hier sicherlich genau auf den Punkt geschrieben, denn in der Anlassberichterstattung ist es ja sehr häufig so, dass natürlich Suizid eben auch wie Mord dann aufgegriffen wird und da eben dann auf Handlungen, auf Suizidhandlungen fokussiert wird. Da ist ganz, ganz sicher wichtig, Zurückhaltung zu üben und das Risiko zu minimieren. Und es gibt ja auch Mittel, um das Risiko zu minimieren. Sie haben das auch eingangs erwähnt, es gibt die Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid. Die gibt es auch vom Deutschen Nationalen Suizidpräventionsprogramm NASPRO herausgegeben, werden auch von der WHO empfohlen und vertrieben mittlerweile. Und da steht ja drinnen, wie man eine solche Anlassberichterstattung machen kann und dabei das Risiko von Imitation verringert. Das geht zum Beispiel so, indem man, wenn man also weiß, es ist also Nachrichten wert, diesen Suizid zu berichten, dass man mehr auf das Leben dieser Person fokussiert, die zu früh von uns gegangen ist. Was hat er oder sie zum Beispiel in der Kultur beigetragen, zur Gesellschaft beigetragen, aber nicht eben auf die suizidale Handlung selbst. Das ist Risikominimierung. Auf der anderen Seite, und da komme ich wieder zurück zu Ihrem Kommentar, also ist es ganz, ganz wichtig, in der Hintergrundberichterstattung breiter zu beleuchten, wie denn ein Umgang mit Suizidgedanken möglich ist. Und das ist ja auch insofern so wichtig, Und da komme ich wieder zu Lauterbachs Kommentar auch. Es ist ja, Suizidgedanken sind ja extrem häufig in Deutschland, in Österreich, überall auf der Welt. Und es wird viel zu selten thematisiert, wie Menschen denn mit solchen Gedanken umgehen. Und diese Geschichten sind überall in den Communities, wenn die auch in den Medien mehr aufgegriffen werden. Also wie kann man Suizidprävention machen? Wie kann man das bearbeiten, wenn man jemanden durch Suizid verloren hat? Dann ist das sicherlich ein absolut positiver und wichtiger Beitrag im Rahmen einer neuen Suizidpräventionsstrategie.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal über den Nachahmeffekt mit Ihnen nachdenken. Denn was passiert da eigentlich psychologisch mit den Betroffenen? Also Sie haben gesagt, je genauer ein Suizid geschildert ist, desto mehr triggert das mögliche Menschen, die jetzt schon Suizidgedanken haben. Aber was passiert da genau?
Also wir haben uns das in mehreren Studien angesehen und dieses Konzept des Imitationseffekts scheint so zu funktionieren, dass man zunächst einmal eine gewisse Vulnerabilität braucht. Also wenn man selbst gerade in einer stabilen Situation ist, es geht einem gut, dann ist dieser Effekt definitiv nicht zu erwarten. Das ist auch deswegen wichtig, weil manchmal Journalistinnen fragen, ja, aber das wird doch nicht jemanden suizidal machen, ein Beitrag. Nein, so einfach ist es freilich nicht. Es muss schon eine gewisse Basisvulnerabilität zu diesem Zeitraum da sein. Und das andere ist dann, wie sehr man sich mit diesem Beitrag identifizieren kann. Wenn da jetzt zum Beispiel über einen Mensch gesprochen wird und da wird ganz einfach gesagt, Depression, Suizid, da wird ganz einfach dieser Link gemacht zwischen diesen beiden Faktoren. Das ist deswegen problematisch, weil wir wissen, ca. 20% der Menschen in der deutschen, aber auch in der österreichischen Bevölkerung bekommen im Laufe ihres Lebens eine Depressionsdiagnose. Nur ein verschwindender Prozentsatz davon stirbt durch Suizid. Es kann dann also das Identifikationspotenzial mit einer derart vereinfachten Darstellung so hoch sein, dass eben der Anschein erweckt wird, dass man in dieser Situation, zum Beispiel depressiv sein, zum Beispiel gerade einen geliebten Menschen verloren zu haben, eine Scheidung, dass man dann eben Suizid als einzige Lösung in Betracht zieht. Und das ist die Problematik dahinter. Und so kann man sich diesen Imitationseffekt vorstellen. Lassen Sie mich das aber bitte auch noch ein bisschen erweitern, denn eigentlich können wir auch den Papageno-Effekt als Imitationseffekt verstehen. Und unsere neueste Forschung zeigt ganz ähnliche Phänomene auch für den gegenteiligen Effekt. Sprich, wenn sich Leute identifizieren können mit einem Medieninhalt, wo jemand darüber erzählt, wie er oder sie mit Suizidalität umgeht, wie er oder sie damit umgegangen ist, als er oder sie einen Menschen durch Suizid verloren hat, dann ist das auch wieder so. Je mehr da die Identifikation ist und umso mehr die eigene Vulnerabilität gegeben ist, umso stärker ist dann auch die Reduktion der Suizidalität, die daraus erfolgt. Das heißt, es sind wirklich zwei Seiten der gleichen Medaille, der Papageno-Effekt und der Werther-Effekt. Und es geht bei der Frage, wie sich Medien des Themas annehmen, tatsächlich um das, dass man nicht so sehr auf die suizidalen Handlungen, auf die Suizide selbst, auf die Berichterstattung davon fokussiert, sondern eben vielmehr auch auf die Prävention. Wie kann man mit Suizidalität insgesamt umgehen?
Das beruhigt mich an der Stelle, muss ich ehrlich sagen, ein ganz klein wenig, was Sie da erzählen, weil dann ist ja das, was wir gerade tun, eigentlich ein richtiger Schritt, weil ich hatte durchaus leichte Bauchschmerzen anfangs, ob wir das tatsächlich dann auch so machen sollten, um nicht auch in die Falle zu tappen. Ja, jetzt reden wir über Suizid, aber wir reden halt wieder über Suizid, aber im Grunde machen wir dann genau an dieser Stelle ja das Richtige, indem wir das entsprechend so darstellen und uns nicht auf die Handlung an sich konzentrieren. Ich würde ganz gerne noch zu dem sprachlichen Teil kommen. Welche Worte sollten denn aus Ihrer Forschungssicht heraus gewählt werden? Sollen wir von Suizid sprechen, von Selbsttötung, Selbstmord? Gibt es da Erkenntnisse, was da, ja, so blöd wie es klingt, das beste Wort für das Ganze ist?
Ja, da gibt es einiges auch an Forschung von uns und anderen dazu. Also es ist sehr, sehr wichtig, hier auch eine sensitive Wortwahl zu wählen, eben wegen des Stigmas, das diesem Thema anhaftet und alle, die betroffen sind vom Thema Suizidalität, seien es die die selbst Suizidgedanken haben oder einen Versuch gemacht haben oder Angehörige oder auch Behandelnde, alle sind betroffen von diesem Stigma. Und das Stigma wird natürlich auch mit Worten transportiert. Und da ist sicherlich wichtig, das Wort Selbstmord ist nach wie vor das verbreitetste Wort. Es ist allerdings sehr stigmatisierend, denn es rückt eben den Suizid in die Nähe des Mordes. Und das ist eben nicht dasselbe. Der Mord ist natürlich eine Straftat, aber bei Suizidalität geht es nicht um eine Straftat. Es hat also mit Mord im Grunde dann nichts zu tun. Und Selbstmord ist eigentlich noch ein Überbleibsel aus der Zeit, wo Suizidenten auch nicht innerhalb von Friedhöfen begraben werden konnten und Schlimmeres. Also das ist wirklich eine stigmatisierte Wortwahl, dann oft verbunden mit dem Wort begehen, einen Selbstmord begehen. Also das ist sicherlich sehr, sehr kritisch und viele Betroffene fühlen sich da auch stigmatisiert davon und Angehörige. Dann das Wort Freitod, das ist aus anderen Gründen problematisch, nämlich weil es halt sozusagen wie eine Gegenbewegung zum Selbstmord versucht zu sagen, dass es eben die freie Entscheidung von Menschen sei, sich das Leben zu nehmen. Das ist deswegen missverständlich, weil in der Praxis ist es zumeist so, dass Menschen in dieser Suizidalität drinnen den Eindruck haben, so einfach schlichtweg nicht weiterleben zu können. Und in diesem Zwang, der da drinnen steckt, steckt also sehr wenig Freiheit eigentlich drinnen. Und deswegen ist das Wort Freitod auch sehr, sehr problematisch besetzt und sollte deswegen vermieden werden. Wir empfehlen auf jeden Fall eine neutrale, eine wertfreie Terminologie, wenn über Suizid gesprochen wird. Also das wäre das Wort Suizid. Selbsttötung ist ebenso wertfrei, kann man genauso verwenden, aber eben keine stigmatisierende Wortwahl oder missverständliche Wortwahl, die eben bei Selbstmord und Freitod im Vordergrund steht.
Herr Nieder-Krotenthaler, wir müssen noch ein paar Worte über soziale Medien sprechen. Die Medien, die klassischen Medien, haben sich über den Pressekodex und andere nicht niedergeschriebene Regeln dazu verpflichtet, bei diesem Thema viel Fingerspitzengefühl walten zu lassen. Klappt mehr oder weniger gut. Im Social-Media-Bereich sieht das ja nochmal ganz anders aus. Da wird jeder zum Sender und im Netz muss man nicht lange suchen, um Gruppen zu finden, die Suizide schon fast romantisieren. Was machen wir damit?
Ja, also das ist ein riesiger Bereich, ein ganz, ganz großer Bereich. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich das auch auf unterschiedliche Medien natürlich ganz in unterschiedlicher Weise anzusehen. Denn was natürlich bei den sozialen Medien ganz wesentlich dazukommt, ist eben, wie Sie sagen, diese Interaktion. Die Interaktion zwischen Menschen, die dort stattfindet, der Austausch zwischen Menschen. Und das ist doch anders als wie die ganz klassischen, traditionellsten aller Medien, die überhaupt keine interaktiven Komponenten haben. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Mischformen. Es ist nicht ganz so, dass dieser Raum komplett regellos wäre. Es hängt sehr stark davon ab, in welches Medium man da hereingeht. Wenn man zum Beispiel die großen Plattformbetreiber wie Meta, Facebook, Instagram, TikTok und so weiter anschauen, die haben alle irgendwelche Community Guidelines, wie sie das nennen, also Guidelines, wie man auf den jeweiligen Webseiten das Thema Suizidalität thematisieren kann. Teilweise wird da auch Hilfe geboten, es wird informiert, wo Hilfseinrichtungen sind. Da ist zum Beispiel TikTok und Meta gerade in der Umsetzung von mehreren Projekten. Das heißt, es ist nicht ganz regellos. Das Problem ist nur, dass vieles davon in der Umsetzung noch nicht ausreichend funktioniert und dass wir eigentlich von der Suizidpräventionsseite her diesen Dingen, diesen Entwicklungen immer hinterherlaufen. Das heißt, das wird implementiert, da wird eine neue Funktion implementiert, dass man Livestreaming machen kann und erst viel später fällt dann der Fokus darauf, dass eben auch hier Videos gesendet werden, die sicherlich nicht sicher sind für die anderen Nutzer und das wird dann aufgearbeitet. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch Guidelines hat auf der einen Seite, dass man aber auch eine Gesetzeslage schafft, in der die Plattformbetreiber auch zur Verantwortung gezogen werden. Hier wäre die Hoffnung, dass der Digital Services Act aus der Europäischen Union hier für unseren Breitengrad einen Beitrag leisten kann, dass also auch hier die Betreiber von solchen Plattformen mehr in die Verantwortung genommen werden. Und last but not least, und das ist ganz, ganz wichtig für den Bereich Social Media, es gibt sehr wohl Empfehlungen und Aufklärungsmaterial, auch zum Beispiel für Jugendliche speziell adressiert, wie man denn im Internet sich sicher bewegen kann. Und das ist ja nicht nur so, dass diese Medien als nur negativ dann empfunden werden oder dass die nur negative Effekte haben, sondern vielmehr ist hier auch eine große Chance drinnen, nämlich in dem Sinn, dass natürlich ein sehr niederschwelliger Austausch auch über sensitive Inhalte online und in sozialen Medien passiert. Wir wissen aus der Forschung, dass heutzutage die meiste Suizidalität online kommuniziert wird. Es ist mittlerweile mehr als wie offline. Und das zeigt eben auch, dass hier eine ganz, ganz wichtige Gruppe ist, die auch erreicht werden kann. Und es wäre sicherlich wichtig, dass sich Eltern dessen annehmen, wie denn Jugendliche und Kinder sich im Internet sicher bewegen können. Da gibt es auch ganz spezifische Guidelines, also Empfehlungen für Eltern und für Jugendliche. Es gibt Empfehlungen für Jugendliche, wie denn zum Beispiel reagiert werden kann, wenn jemand anderer über Suizidalität postet, wie sie selber agieren können, wenn sie über eigene psychische Probleme zum Beispiel posten wollen, wie sie darauf reagieren können, wenn andere über andere posten. Also all das, da gibt es Empfehlungen dazu. Zum Beispiel wäre hier das ChatSafe-Projekt zu nennen. Auch Jugendschutz.net in Deutschland hat zum Beispiel einige dieser Ressourcen. Und da gibt es sicherlich auch sehr viel wichtige Aufklärungsmaterialien, die man dafür verwenden kann. Aber es ist sicherlich wichtig, dass hier auch rechtlich ein Raum geschaffen wird, in dem auch die Plattformen mehr in die Verantwortung gezogen werden, was diese Themen angeht.
Dann lassen Sie uns doch zum Ende noch mal kurz, Herr Niederkrotenthaler, zusammenfassen. Wenn Sie uns, und ich nehme jetzt mal uns alle Medien unter uns, eine Empfehlung geben könnten, wie Berichterstattung über Suizide im besten Fall aussehen sollte. Wie sollten wir das Ihrer Meinung nach machen?
Ich glaube, das ist ganz, ganz klar. Also zunächst gilt es abzuwägen, wenn ein Suizid passiert ist, ist die Berichterstattung darüber notwendig, ja oder nein? Also wurde darüber schon zigmal berichtet, ist es notwendig, noch einen Bericht zu schalten, ja oder nein? Das ist ganz, ganz wichtig, diese Abwägung immer wieder zu machen. Wenn die Antwort ist ja, es ist notwendig, dann ist es ganz wichtig, diese Medienempfehlungen zur Berichterstattung über Suizid zu verwenden, um eben das Risiko, das mit einer solchen Berichterstattung einhergeht, zu minimieren. Und da wird es dann darum gehen, eben nicht auf Suizidmethoden zu fokussieren, keine vereinfachten, spekulativen Gründe für den Suizid zu nennen. Wir wissen, es ist immer schwierig, Suizid zu erklären, und das gilt natürlich auch für die Anlassberichterstattung. Wenn es aber so ist, dass der Gedanke vielleicht in einer Redaktion ist, können wir uns dem Thema jetzt mehr widmen? Wir haben zum Beispiel eine neue Suizidpräventionsstrategie und möchten das aufgreifen. Dann ist es ein äußerst wichtiger Beitrag, wenn das gemacht wird und wenn in diesem Sinn über suizidpräventive Möglichkeiten berichtet wird. Also sprich, wenn zum Beispiel Personen gefragt werden, die sich bei dem Thema gut auskennen, was es für Präventionsmöglichkeiten gibt, und wenn Betroffene darüber erzählen, wie sie selbst mit Suizidalität umgehen, wenn Angehörige erzählen, wie sie damit umgehen oder auch mit einem Verlust durch Suizid umgegangen sind. Das kann alles dazu beitragen, auch Suizidalität zu entstigmatisieren und am Ende auch Suizide zu verhüten.
Thomas Niederkrotenthaler, Professor für Public Health an der Medizinischen Universität Wien, in Medien kross und quer. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank.